DW Menschen und Märkte.
Was wird aus Bayers Monsanto-Deal? Eine Bilanz der ersten 100 Tage von Südafrikas Präsident, Hightech für Merkel zum Abschluss ihrer China-Reise und ab heute gelten EU-weit neue Regeln für den Umgang mit Daten. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und heiße Sie herzlich willkommen. So ändern sich die Zeiten. Im Herbst 2016 hatte die deutsche Chemiefirma Bayer angekündigt, den US-Saatgutspezialisten Monsanto zu übernehmen, für die stolze Summe von mehr als 60 Milliarden Dollar. Der Deal war schon damals umstritten, vor allem wegen der Kontroversen um Monsantos gentechnisch verändertes Saatgut und seine oft rüde Geschäftspolitik. Doch immerhin schien er für den Käufer wirtschaftlich sinnvoll zu sein. Genau das aber wird jetzt in Frage gestellt. Heute trafen sich die Bayer-Aktionäre in Bonn zur jährlichen Hauptversammlung. Sebastian Tittelbach war dabei.
Es ist kein leichter Auftritt, den Vorstandschef Werner Baumann vor seinen Aktionären hat. Der 55-Jährige versucht erst gar nicht, das Geschäftsjahr 2017 schönzureden.
Wir hatten auch mit negativen Entwicklungen zu kämpfen und mussten im Jahresverlauf unsere Prognose anpassen. Unter dem Strich blieben wir damit in 2017 mit Umsatz und auch mit dem Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres.
Bayer hat viele Baustellen. In Brasilien ist das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln eingebrochen. Der Handel mit rezeptfreien Medikamenten schrumpft. Und dann drücken auch noch Wechselkursverluste auf die Bilanzzahlen.
Das ist eine Entwicklung, die sich leider auch im ersten Quartal 2018 fortgesetzt hat.
Die Zeiten, dass die Bayer AG an der Spitze des DAX stand, sind längst vorbei. Baumann lockt die Aktionäre mit einer höheren Dividende, 2,80 Euro pro Aktie, das ist die 8. Anhebung in Folge. Die Aktionäre sind geteilter Meinung, ob sie mit ihrem Unternehmen zufrieden sind.
Sie machen gute Produkte und sie machen Gewinn.
Überhaupt nicht, es ist nicht mein Unternehmen und ich bin auch keineswegs zufrieden.
Wenn man 31 Jahre bei Bayer gearbeitet hat, dann kann ich Schlechtes sagen.
Monsanto, die Übernahme, kann ich nichts mit anfangen, im Gegenteil.
Monsanto, das ist das große Thema auf der Hauptversammlung. Seit 2 Jahren will Bayer den US-amerikanischen Saatguthersteller übernehmen. Noch immer haben nicht alle Aufsichtsbehörden dem Deal zugestimmt.
Wir haben immer gesagt, dass es sich bei dieser Übernahme um einen Marathon handelt und nicht um einen Sprint. Und wir haben diese notwendige Ausdauer und das Durchhaltevermögen, glaube ich, sehr eindrucksvoll unter Beweis stellen können.
Über 60 Milliarden Dollar kostet die Übernahme von Monsanto. Außerdem muss der Leverkusener Konzern zahlreiche Auflagen erfüllen und hat sich deswegen von mehreren Geschäftsfeldern getrennt. Ein hoher Einsatz, findet Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und für ein Zurück sei es jetzt zu spät.
Die große Frage ist für die Bayer AG, ob eigentlich dieser Deal noch wertschaffend ist. Also wird er wirklich noch einen Mehrwert produziert, weil man musste viel abgeben, zum Beispiel das Saatgutgeschäft an die BASF. Und da stellt sich schon die Frage, ob denn die Zahlen, wie man sie ursprünglich mal gebastelt hat, ob sie heute noch stimmen und ob die Synergien eigentlich noch eintreten.
Vor dem Bonner Konferenzzentrum demonstrieren Landwirte, Imker und Umweltaktivisten gegen Bayer und die Monsanto-Übernahme. Landwirt Bernd Schmitz kritisiert die Marktmacht und dass Bayer vor allem Saatgut liefert, das Landwirte nur einmal benutzen können.
Wenn ich einmal Hybrid-Saatgut kaufe, wie das heute bei Mais der Fall ist, es gibt fast nichts anderes als Mais-Hybrid-Saatgut, dann muss ich das immer wieder kaufen. Das ist sozusagen die Lizenz zum Gelddrucken für einen Konzern.
Christoph Koch ist Berufsimker aus dem Schwarzwald. 2008 habe Pflanzenschutzmittel von Bayer seine Bienenvölker vergiftet. Von der Entschädigung hat er sich Bayer-Aktien gekauft, um auf der Versammlung Rederecht zu bekommen.
Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Geld überhaupt nehme. Und dann ist mir eben gekommen, man kann ja auch das Geld nehmen und gegen die kämpfen. Weil die Ursache und die Aufarbeitung von dieser großen Katastrophe, die hat viele Lücken und das sind einige Dinge, die nicht ganz klar sind.
Innen drin vor den Aktionären verteidigt Konzernchef Werner Baumann den Kauf von Monsanto. Er spricht von Fake News und Meinungsmache.
Damit verfügen wir über eine Vielzahl von Möglichkeiten, die zu der Vielfalt der Landwirtschaft auf der ganzen Welt passt.
Am Ende verspricht Baumann, Bayer wird Bayer bleiben. Die Aktionäre hoffen, dass sich aber wenigstens die Geschäftslage verändert.
Die Republik Südafrika ist das einzige afrikanische Mitglied der G20, dem Club der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Und seit 100 Tagen hat das Land einen neuen Präsidenten, Cyril Ramaphosa. Er hat im Februar Jacob Zuma abgelöst, in dessen Amtszeit das Land deutlich an Wirtschaftskraft verloren hat und von Nigeria überholt wurde. Zuma muss sich inzwischen wegen Korruptionsvorwürfen verantworten. Der neue Präsident Ramaphosa zählt zu den reichsten Südafrikanern und die Hoffnung war groß, dass er das Land wieder voranbringen würde. Andreas Herrler zieht Bilanz der ersten 100 Tage seiner Amtszeit.
Wenn ein Staatschef 100 Tage im Amt ist, dann ist das für die Opposition immer der Tag der ersten großen Abrechnung. Das lässt sich auch die größte südafrikanische Oppositionspartei, die Demokratische Allianz, nicht nehmen. Deren Parteichef Musi Maimane lädt schon Tage vor dem Stichtag zur Pressekonferenz ein und poltert. Um mit der korrupten Hinterlassenschaft von Jacob Zuma aufzuräumen, sei Cyril Ramaphosa der falsche Mann, sagt er. Denn Ramaphosa habe viel zu lange mit Zuma zusammengearbeitet. Dass Herr Ramaphosa plötzlich engelsgleich von irgendwoher geflogen kam, stimmt einfach nicht, weil er nämlich für viele Jahre der stellvertretende Präsident in Zumas Verwaltung war. Das stimmt zwar. Aber dass Ramaphosa selbst an Zumas Sturz beteiligt war, zeigt, dass er sich längst von ihm distanziert hat. Und so ist Talita Bertelsmann-Scott ein bisschen optimistischer. Die Analystin im Südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten sagt, so schlecht seien die ersten 100 Tage doch gar nicht gelaufen. Ein relativ positiver Start sei es. Und es brenne auch noch eine kleine Flamme von Ramaphorie, sagt sie.
It is a fairly positive start. And I think there is still a small flame of Ramaphoria that is burning in the country.
Ramaphoria. Dieses Wort als Mischung aus Euphorie und Ramaphosa war in den ersten Tagen der Präsidentschaft allgegenwärtig. Doch dann hat Ramaphosa seinen ersten Haushaltsplan vorgestellt. Und das brachte dann sogar COSATU auf die Palme, den größten südafrikanischen Gewerkschaftsdachverband, der die Regierungspartei ANC eigentlich traditionell unterstützt. Richtig unglücklich sei er, sagt COSATU-Sprecher Sizwe Pamla. Natürlich sind wir unglücklich. Deshalb müssen wir sprechen. Die Tatsache, dass ein Haushalt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vorsieht, eine Erhöhung der Treibstoffabgabe und der Straßenverkehrsabgabe, es gibt eine Menge Themen, über die wir sprechen wollen. Doch nicht höhere Abgaben, sondern ein anderes Thema beherrschte die ersten 100 Tage Ramaphosa, die Landreform. Ramaphosa spricht sich dafür aus, weiße Farmer zu enteignen, ihnen das Land auch ohne Entschädigung wegzunehmen. Ein Plan, der ihm auch Kritik in den eigenen Reihen einbringt. Und ob dieser Plan die Armut im Land wirklich beseitigen würde? Die Analystin Talita Bertelsmann-Scott sieht grundsätzliche Probleme.
We see the frustration of the people on the ground that 25 years after the advent of democracy that
die Menschen sind frustriert 25 Jahre nach Beginn der Demokratie, dass sie immer noch keine Häuser haben, keinen Zugang zu Wasser und Strom und dann die Schulbildung. Immer wieder schneiden wir bei den Bildungsergebnissen als eine der schlechtesten Nationen ab. Immerhin will Ramaphosa das Hochschulstudium kostenlos machen, zumindest für Kinder aus ärmeren Familien. Überhaupt will er so vieles verändern. Ein Mindestlohn sollte schon zum 1. Mai kommen, wurde aber verschoben. Die Korruption will er bekämpfen und die Arbeitslosigkeit, die bei über 25% liegt. Einen Investitionsgipfel hat er angekündigt, um 100 Milliarden US-Dollar für neue Jobs zu schaffen. Alles zusammen ist das eine Mammutaufgabe. Für eine Bilanz nach 100 Tagen mag es zu früh sein. Wirklich gemessen wird Ramaphosa nächstes Jahr, wenn Südafrika ein neues Parlament wählt.
Zum Abschluss ihrer China-Reise besuchte die deutsche Kanzlerin am Freitag Shenzhen im Süden des Landes. Die Stadt hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einem Fischerdorf zu einer Millionenmetropole entwickelt. Auch viele deutsche Firmen haben hier ihren Sitz. Hier gibt es Hightech und eine beeindruckende wirtschaftliche Dynamik. Steffen Wurzel.
Nach den politischen Gesprächen gestern in Peking wollte die Bundeskanzlerin mit ihrem Besuch im Süden Chinas heute zwei Dinge zeigen. Erstens, trotz einiger Probleme funktioniert die konkrete deutsch-chinesische Wirtschaftszusammenarbeit, zum Beispiel im Shenzhener Medizintechnikwerk von Siemens. Zweitens verdeutlichte Angela Merkel mit ihrem Abstecher nach Shenzhen, dass sie sich für alle Regionen des riesigen Landes interessiert.
Ich versuche, wann immer ich in China bin, nicht nur Peking zu besuchen, sondern auch eine Provinz, um einfach ein breiteres Bild auch von der Entwicklung Chinas zu bekommen.
Die südchinesische Stadt Shenzhen gilt in China als das Symbol für den Beginn der wirtschaftlichen Öffnung des Landes vor 40 Jahren. Damals war Shenzhen ein kleines Fischerdorf. Inzwischen leben allein im zentralen Stadtgebiet rund 13 Millionen Menschen. Fast doppelt so viel wie im benachbarten Hongkong. Heute hat die Stadt die frühere britische Kolonie in vielen Bereichen längst überholt, vor allem in Sachen Innovationskraft und Dynamik.
Ich glaube, man sieht an dieser Dynamik, dass auf der einen Seite sehr gute Möglichkeiten der Kooperation sind. Man sieht an dieser Dynamik aber auch, dass wir aufgefordert sind, uns eben auch sehr strategisch mit der Digitalisierung und den daraus erwachsenen Veränderungen des Arbeitsmarktes zu befassen.
Nach Ansicht von Siemens-Chef Joe Kaeser, der als Teil der Wirtschaftsdelegation die Kanzlerin begleitet hat, war die Reise ein Erfolg, vor allem was die Atmosphäre zwischen beiden Seiten angeht.
Ich glaube, gesehen zu haben, dass das Klima des Miteinanders deutlich kooperativer geworden ist. China war in den letzten Jahren, und ich war ja sehr oft auch mit der Kanzlerin hier, hatte einen ungewöhnlich selbstbewussten Eindruck immer wieder hinterlassen. Dieses Mal war er wieder selbstbewusst, aber auch kooperativer.
Noch am Vormittag deutscher Zeit hob der Regierungsjet der Bundeskanzlerin schon wieder in Richtung Deutschland ab. Damit dauerte Angela Merkels Arbeitsbesuch in China nicht einmal 48 Stunden. Inhaltlich ziemlich vollgepackt. Neben internationalen Konfliktthemen wie Nordkorea und Iran ging es vor allem um Wirtschafts- und Handelsfragen. Auch das Thema Menschenrechte spielte eine Rolle. Nicht öffentlich zwar, aber direkt nach ihrem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping gestern Abend traf sich Merkel in der deutschen Botschaft in Peking mit einigen Menschenrechtsaktivisten. Mit dabei waren auch Angehörige von Bürgerrechtsanwälten, die aus politischen Gründen in China im Gefängnis sitzen. Schon in etwa anderthalb Monaten kommt der chinesische Ministerpräsident zum Gegenbesuch nach Deutschland. Li Keqiang und einige seiner wichtigsten Minister werden sich Anfang Juli in Berlin mit dem Bundeskabinett treffen, im Rahmen der längst zur Routine gewordenen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Und Angela Merkel gab heute auch schon Hinweise auf die mögliche Tagesordnung der gemeinsamen Kabinettssitzung.
Die Kooperation muss jetzt auf ganz neue Füße natürlich auch im Blick auf die Digitalisierung gestellt werden. Denn Daten sind der entscheidende Faktor und Datensicherheit damit für die Unternehmen natürlich auch das A und O.
Kanzlerin Merkel zum Abschluss ihrer China-Reise. Die Sicherheit der Daten im deutsch-chinesischen Handel wird sicher noch für so einige Kopfschmerzen sorgen. Auch innerhalb Europas ist das Thema brisant. Mit dem heutigen Freitag soll es jedoch alles besser werden. Denn seit heute gilt in der gesamten Europäischen Union die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Normalbürger merken das an den zahlreichen E-Mails, in denen sie derzeit gefragt werden, ob sie auch weiterhin diesen oder jenen Newsletter abonnieren wollen. Auch in den sozialen Netzwerken soll nun mehr Transparenz einkehren. Das ist zumindest das Ziel. Katharina Döppler.
Weniger ist mehr. Das gilt vor allem für die kleinen grauen Häkchen, die man in Datenschutzeinstellungen setzen kann. Da wird es in Zukunft nämlich mehr Auswahl geben und damit auch mehr Möglichkeiten, Nein zu sagen. Der Europaabgeordnete und Mitbegründer der Datenschutzgrundverordnung Jan Albrecht empfiehlt:
Gerade jetzt, wo neue Datenschutzeinwilligungen gegeben werden, sollte man genau schauen, ob es nicht doch eine Veränderungsmöglichkeit, eine Widerspruchsmöglichkeit oder eine Einstellung gibt, die vielleicht sich hinter einem Link verbirgt. Also sich das einmal so ein bisschen auch anzuschauen, das macht schon Sinn.
Und dürfte nun einfacher sein, denn die Regeln müssen ab jetzt verständlich geschrieben und übersichtlich gestaltet werden. Außerdem müssen die Nutzer darüber informiert werden, welche Daten überhaupt über sie gesammelt werden. Um dem gerecht zu werden, hat zum Beispiel Facebook den Button »Deine Facebook-Informationen« geschaffen. Ein Blick hierauf lohnt sich, gibt zumindest einen kleinen Einblick in die sonst immer so abstrakte Datensammelei. Alle IP-Adressen, von denen man sich je angemeldet hat, Suchverläufe, Standorte, Werbeanzeigen, auf die man irgendwann mal geklickt hat, aber auch Kategorisierungen wie Lebensabschnitte deiner Freunde, etwa mitten im Erwachsenenleben. Die Datenpakete gibt es auch to go zum Runterladen. Wer dachte, eine Story bei Instagram sei nach 24 Stunden weg oder ein Bild bei Snapchat nach ein paar Sekunden, kann sich jetzt vom Gegenteil überzeugen. Bei allen großen Netzwerken hat man nun Zugriff auf seine Daten und das Wichtigste, man kann sie nun auch ändern und löschen. Das geht in die richtige Richtung, sagt Jan Albrecht. Aber
da ist sicherlich auch noch viel Nachbesserungsbedarf und gerade bei den großen Internetkonzernen werden die Datenschutzbehörden genau hinschauen.
Genau hingeschaut wird, zum Ärger der jungen User, jetzt auch beim Alter. Neu ist, Daten dürfen nur noch von Nutzern über 16 Jahren gesammelt werden. WhatsApp und Facebook haben das Mindestalter deshalb auf 16 angehoben. Snapchat, Instagram, Twitter und YouTube belassen ihr Nutzeralter erstmal weiter bei 13 Jahren. Ob die Datenschützer das und all die anderen Vorkehrungen der sozialen Netzwerke durchgehen lassen, wird sich zeigen. Regeln sind immerhin da, um gebrochen zu werden. Aber mit der Datenschutzgrundverordnung wird das Regelbrechen, wenn es vor Gericht landet, für die Unternehmen ab jetzt zumindest deutlich teurer.
Mit diesem Bericht über die gerade in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung in Europa sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war Michael Springer. Mein Name ist Andreas Becker. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.